Wir haben heute ein Auferstehungsfest, ein Fest, an dem wir einen Sieg feiern. Am Freitag hatten wir Karfreitag, ein Tag, an dem wir auch einen Sieg gefeiert haben. Wir sind also ständig dabei, Siege zu feiern. Ein Sieg größer als der andere, aber sie hängen alle zusammen, hatte Corny vorhin ja ziemlich gut dargestellt. Und so ist auch der Sieg über den Tod, das Thema der heutigen Predigt, einer von mehreren Siegen. Es ist das Ende einer Schlacht, aber noch nicht das Ende des Krieges, um das mal so darzustellen. Der Tod ist etwas, das eine Herrschaft ausübt. Seit geraumer Zeit, seit Anfang der Welt, gab es diesen Tod, als Adam und Eva aus dem Garten Eden gehen mussten. Und seitdem herrschte der Tod. Der herrscht bis heute. Und Jesus hat diesen Tod besiegt. Aber er hat nicht einfach nur den Tod besiegt, sondern er hat mit dem Sieg über den Tod einen ganz, ganz wichtigen Schritt getan, um sein Reich, sein ewiges Reich weiterzubauen. Und er sagte einmal zu Martha: Mein Reich ist nicht von dieser Welt. Also es ist nicht weltpolitisch gedacht, sondern sein Reich besteht darin, dass er schwache Menschen dazu befähigt, Gott die Ehre zu geben in aller Ewigkeit und darin zu wachsen. Und dieser Sieg über den Tod, der wurde zum K.O. für den Feind Gottes. Und das endgültige Gericht über den Feind Gottes, das steht noch aus. Aber der Feind ist schon besiegt. Er kann nichts mehr ausrichten. Der Tiger wurde sprichwörtlich zahnlos gemacht. Und was auch immer er jetzt versucht, er ist schon besiegt. Ja, und dazu möchte ich mit euch 1. Korinther 15, die Verse 50 bis 58 lesen. Das aber sage ich, Brüder, dass Fleisch und Blut das Reich Gottes nicht erben können. Auch erbt das Verwesliche nicht die Unverweslichkeit. Siehe, ich sage euch ein Geheimnis. Wir werden zwar nicht alle entschlafen, wir werden aber alle verwandelt werden. Plötzlich in einem Augenblick zur Zeit der letzten Posaune. Denn die Posaune wird erschallen und die Toten werden auferweckt werden, unverweslich, und wir werden verwandelt werden. Denn dieses Verwesliche muss Unverweslichkeit anziehen und dieses Sterbliche muss Unsterblichkeit anziehen. Wenn aber dieses Verwesliche Unverweslichkeit anziehen und dieses Sterbliche Unsterblichkeit anziehen wird, dann wird das Wort erfüllt werden, das geschrieben steht: Der Tod ist verschlungen in den Sieg. Tod, wo ist dein Stachel? Totenreich, wo ist dein Sieg? Der Stachel des Todes aber ist die Sünde, die Kraft der Sünde aber ist das Gesetz. Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Darum, meine geliebten Brüder, seid fest, unerschütterlich, nehmt immer zu in dem Werk des Herrn, weil ihr wisst, dass eure Arbeit nicht vergeblich ist. Der Herr Jesus wird wiederkommen. Und dann wird das Verwesliche Unverweslichkeit anziehen, das Sterbliche wird Unsterblichkeit anziehen, dann ist es soweit, dass der endgültige Sieg eingefahren wird. Weißt du, warum der Tod in dieser Welt herrscht? Trotz des Wissens über Gottes Willen hat der Mensch nämlich genau das Gegenteil gemacht oder macht der Mensch genau das Gegenteil von dem, was er machen sollte, von dem, was Gott möchte. Und das führte schon bei Adam und Eva dazu, dass sie aus der Gegenwart Gottes verbannt werden mussten. Sie durften nicht mehr bei ihm sein. Und seitdem herrscht der Tod. Seitdem der Mensch getrennt ist von Gott, herrscht der Tod. Und die Macht des Todes nutzt der Teufel, um eben gegen Gott aufzuhetzen. Aber Gott hat seinem Volk Sieg verheißen. Sieg über den Tod. Er hat ihnen verheißen, eines Tages sie aus diesem Tod zu entreißen. Und das hat er zur Zeit des israelischen Südreichs dem Propheten Jesaja mitgeteilt. Und lasst uns diese Stelle lesen aus Jesaja 25, Vers 6 bis 9. Und der Herr der Herrscharen wird auf diesem Berg allen Völkern ein Mahl von fetten Speisen bereiten, ein Mahl von alten Weinen, von fetten, markigen Speisen, von alten, geläuterten Weinen. Und er wird auf diesem Berg die Schleierhülle wegnehmen, die alle Völker verhüllt, und die Decke, womit alle Nationen bedeckt sind. Jetzt kommt's. Er wird den Tod auf ewig verschlingen. Und Gott, der Herr, wird die Tränen abwischen von jedem Angesicht und die Schmach seines Volkes hinwegnehmen von der ganzen Erde. Ja, der Herr hat es gesprochen. Und an jenem Tag wird man sagen, seht, das ist unser Gott, auf den wir gehofft haben, dass er uns rette. Das ist der Herr, auf den wir hofften. Nun lasst uns frohlocken und fröhlich sein in seiner Rettung. Und eine ähnliche Zusage hat er auch dem Propheten Hosea, der im nördlichen Teil des Israels Prophet war, mitgeteilt, in Hosea 13, Vers 9 bis 14. Da sagt er, und das ist dein Verderben, Israel, dass du gegen mich deine Hilfe bist. Wo ist denn nun dein König, dass er dir helfe in allen deinen Städten? Und wo sind deine Richter? Denn du hast ja gesagt, gib mir einen König und Fürsten. Ich gab dir einen König in meinem Zorn und nahm ihn wieder weg in meinem Grimm. Die Schuld Ephraims und die Verheißung der zukünftigen Erlösung. Ephraims Schuld ist zusammengebunden, seine Sünde ist aufbewahrt. Geburtswehen werden ihn ankommen. Er ist ein unverständiges Kind, denn er stellt sich nicht zur rechten Zeit ein zur Geburt. Ich will sie erlösen aus der Gewalt des Totenreichs. Vom Tod will ich sie loskaufen. Tod, wo ist dein Verderben? Totenreich, wo ist dein Sieg? Doch der Trost ist vor meinen Augen verborgen. Hosea stellt diese Frage. Wo ist der Sieg? Wo ist das Verderben? Und er kriegt das noch nicht zusammen. Für ihn ist das alles noch verborgen. Für Hosea ist das eine Frage. Wir wissen heute mittlerweile, aus der Sicht des Evangeliums, in Christus wurde diese Frage beantwortet. Jesus hat den Tod besiegt. Er hat dieses Geheimnis Gottes gelüftet. Er hat die Menschen aus den Klammern des Totenreichs gerissen, damit der Tod nicht mehr herrsche über sie. Er hat den Sieg vollbracht, damit der Mensch wieder mit Gott versöhnt sein kann. Jesus hat den Sieg errungen durch sein Kommen auf die Welt, durch seinen Tod am Kreuz, durch seine Auferstehung und Himmelfahrt. Aber ich habe mir die Frage gestellt, warum konnte Gott diesen Tod, der ja zwischen dem Menschen und Gott stand, warum konnte Gott den nicht einfach mit seinem Wort, es werde Licht, einfach wegnehmen? Warum hat Gott sich so investiert, dass er seinen Sohn auf die Welt schickt, dass dann sein Sohn hier auf der Welt leiden musste, predigen musste, Menschen zur Nachfolge rufen musste, die auch wiederum leiden mussten, dass Jesus bis ans Kreuz gehen musste, dass er sterben musste? Warum musste das alles so intensiv, schwierig und kompliziert sein? Ich würde mit euch gerne diese Sache erforschen und dazu einige Bibelstellen untersuchen. Es geht ja darum, dass der Tod besiegt werden soll. Aber damit der Tod besiegt werden kann, muss das weggenommen werden, was den Tod auslöst. Es gibt ja eine Ursache für den Tod. Die Ursache für den Tod, das ist die Sünde. Und die Sünde ist auch nicht einfach so wegzunehmen. Wenn ein Mensch sündigt, gibt es dafür eine Ursache. Was ist die Ursache für die Sünde? Das ist das Gesetz. Das ist das Wissen über Gut und Böse. Das Wissen bzw. die Kenntnis über Gottes Willen. Wir haben hier gelesen in 1. Korinther 15, 56, der Stachel des Todes aber ist die Sünde. Die Kraft der Sünde aber ist das Gesetz. Wenn Christus nun den Tod besiegen will, dann macht er das nicht einfach so mit einem Fingerschnippen, sondern dann geht er gründlich vor. Dann nimmt er sich der Sünde an und der Ursache der Sünde. Schauen wir uns die Dinge mal im Detail an. Der Tod ist wegen der Sünde da. Das ist sowohl der körperliche Tod als auch der geistliche Tod. Der körperliche Tod bedeutet, der Mensch wird mit seinem Körper nicht grenzenlos leben, sondern irgendwann wird er alt oder verunfallt oder was auch immer und stirbt. Der geistliche Tod heißt, der Mensch ist getrennt von Gott. Er ist nicht empfänglich für Gottes Wort. Er ist von Gott einfach getrennt. In Epheser 2, Vers 1 lesen wir, dass wir aufgrund unserer Verfehlungen tot waren. Oder in Römer 6, Vers 23, die zweite Hälfte sagt, denn der Lohn der Sünde ist der Tod. Der Tod kann also herrschen, weil er unbedingt, unausweichlich das Ergebnis der Herrschaft der Sünde ist. Und dieser leibliche Mensch, er ist diesem Tod ausgeliefert. Er kann dem nicht entfliehen. Er muss eines Tages sterben. Mit seinem ersten Tod. Und aber auch der zweite Tod, der geistliche Tod, der hat die Sünde, also den Ungehorsam gegenüber Gott, als Ursache. Was war bei Adam und Eva die Ursache, dass sie von Gott getrennt werden mussten? Sie haben sich an eine Stelle gestellt, wo sie wissen wollten, was Gott wissen, nur Gott wissen konnte. Sie wollten sich auf die göttliche Stufe stellen. Und das ist die Sünde, die durch alle Weltzeiten hindurch den Menschen von Gott trennt. Jeder möchte über sein eigenes Leben bestimmen. Warum soll mir einer von außen reinreden? Warum soll mir ein Gott sagen, wie ich zu leben habe? Ich will selbst leben. Ich möchte selbst bestimmen. Mit anderen Worten, ich möchte selbst mein Gott sein. Das ist die Ursünde, die zwingend von Gott trennt, die zwingend in die Trennung von Gott führt, die zwingend den Tod zur Folge hat. Jeder sucht seine eigene Ehre und Erfolg. Und somit ist derjenige ein Gegner des Reiches Gottes und muss mit dem Tod bestraft werden. Aus Gottes Perspektive geht das gar nicht anders. Weil Gott ist Gott, der Höchste, der Allergrößte, und er lässt sich nicht reinreden. Er muss an der Spitze stehen, sonst wäre er nicht Gott. Also muss er seine Ehre ganz gründlich verteidigen. In 1. Korinther 2, Vers 14, da lesen wir, dass der natürliche Mensch nichts annimmt, was vom Geist Gottes ist. Es ist für ihn eine Torheit. Er kann es noch nicht einmal erkennen, weil es ja geistlich beurteilt werden muss. Das bedeutet, dass der geistlich Tote nach seinem körperlichen Tod seine gerechte Strafe von Gott dafür bekommen wird. Nämlich, auf ewig wird er gnadenlos Gottes vollen Zorn abbekommen. Das ist der zweite Tod. Und wenn dieser Tod besiegt werden soll, wenn Jesus diesen Tod besiegen möchte, dann muss er an die Ursache, dann muss er der Sünde an den Kragen. Und die Sünde wiederum, sie bekommt ihre Kraft aus dem Gesetz. Oder anders ausgedrückt, die Sünde existiert wegen des Wissens über Gut und Böse. In Römer 5, Vers 12 und 13, da sagt Paulus: Darum gleich wie durch einen Menschen die Sünde in die Welt gekommen ist und durch die Sünde der Tod, und so der Tod zu allen Menschen hingelangt ist, weil sie alle gesündigt haben, denn schon vor dem Gesetz war die Sünde in der Welt, wo aber kein Gesetz ist, da wird die Sünde nicht in Rechnung gestellt. Nehmen wir aus diesem Vers einmal die Tatsache, dass von der Sünde irgendwie jeder betroffen ist. In 1. Johannes 3, Vers 3, da heißt es: Jeder, der Sünde tut, der tut auch die Gesetzlosigkeit, und die Sünde ist die Gesetzlosigkeit. Das heißt also, Sünde ist, wenn man sich nicht an Gottes Vorgaben hält, wenn man sich nicht an Gottes Willen orientiert, wenn man dem entgegengeht. Und da sagt Paulus in Römer 3, ab Vers 19: Wir wissen aber, dass das Gesetz alles, was es spricht, zu denen spricht, oder zu denen sagt, die unter dem Gesetz sind, damit jeder Mund verstopft werde und alle Welt vor Gott schuldig sei, weil aus Werken des Gesetzes kein Fleisch vor ihm gerecht werden kann. Denn durch das Gesetz kommt Erkenntnis der Sünde. Denn alle haben gesündigt und verfehlen die Herrlichkeit, die sie vor Gott haben sollten. Es ist demnach ein Irrtum zu glauben, dass der Mensch einen guten Kern hätte und irgendwie von sich aus sich für das Richtige entscheiden könnte, sich für Gott entscheiden könnte. Es ist genau andersherum. Alle haben sie gesündigt. Alle sind sie geistlich tot und brauchen die Befreiung von Christus. Alle. Aber was hat jetzt das Gesetz damit zu tun? Bibelleser wissen, dass Römer 7 da einiges zu sagt. Wollen wir uns ein paar Verse davon anschauen. Römer 7, Vers 7 bis 13. Was wollen wir nun sagen? Ist das Gesetz eine Sünde? Das sei ferne. Aber ich hätte die Sünde nicht erkannt, außer durch das Gesetz. Denn von der Begierde hätte ich nichts gewusst, wenn das Gesetz nicht gesagt hätte: Du sollst nicht begehren. Da nahm aber die Sünde einen Anlass durch das Gebot und bewirkte in mir jede Begierde. Denn ohne das Gesetz ist die Sünde tot. Ich aber lebte, als ich noch ohne Gesetz war, als aber das Gesetz kam, lebte die Sünde auf und ich starb. Und eben dieses Gebot, das zum Leben gegeben war, erwies sich für mich als todbringend. Denn die Sünde nahm einen Anlass durch das Gebot und verführte mich und tötete mich durch dasselbe. So ist nun das Gesetz heilig und das Gebot ist heilig, gerecht und gut. Hat nun das Gute mir den Tod gebracht? Das sei ferne. Sondern die Sünde hat, damit sie als Sünde offenbar werde, durch das Gute meinen Tod bewirkt, damit die Sünde überaus sündig würde durch das Gebot. Recht kompliziert formuliert. Ich versuche es zusammenzufassen. Die Sünde entsteht dadurch, dass ich Kenntnis von Gottes Willen erlange und dann sage: Ach so, das darf ich nicht. Dann will ich das. Erst recht. Eltern kennen das bei ihren Kindern. Ganz oft, wenn es um Süßigkeiten geht, die sie vielleicht nicht nehmen sollen, oder wenn es darum geht, ins Bett zu gehen: Ach so, ich muss ins Bett. Nee, dann will ich jetzt gerade nicht. Aber sonst sind sie ja schon fast am Einschlafen. Ja, wir kennen das ja. Die Kinder reiben sich die Augen. Bist du müde? Nein, auf keinen Fall. Erst wenn man sagt, wenn das zur Kenntnis kommt: Ach so, nee, dann nicht. So ist das mit dem Gesetz, mit der Kenntnis über den Willen Gottes. Das Gesetz bringt Kenntnis über den Willen Gottes. Und dadurch wird man ein Übertreter. dieses Gesetzes. Ich möchte das versuchen, mit einem Beispiel zu verdeutlichen. Nehmen wir mal an, du machst eine Wandertour über die Alpen. So, die Alpen sind nicht nur in Deutschland, sondern auch in Österreich und in der Schweiz und auch in Italien und Frankreich, glaube ich, auch noch. Und du gehst, hast eine tolle Route und du kommst zu einer dir bekannten Berghütte und möchtest dort eine Pause machen. Das ist gerade passend. Du freust dich, du machst es dir dort bequem, du zündest ein Lagerfeuer an und fängst dort an, deine Würstchen zu grillen und dich auszuruhen. Da kommt plötzlich ein Beamter auf dich zu. Bei dem steht drauf Gendarmerie oder so ähnlich. Und du merkst, oh, die Hütte steht ja schon gar nicht mehr auf Schweizer Grund und Boden, sondern ist ja schon Italien. Aha, interessant. Und dann sagt der Gendarm zu dir, guck mal, hier ist ein Schild. Da steht Lagerfeuer verboten. Wusste ich nicht. Letztes Mal, als ich hier war, stand das da noch nicht. Das ist bei uns schon seit 1930 so, das Gesetz. Ja, du kriegst einen Strafzettel und musst zahlen. Vorher galt diese Regel auch. Nur es war kein Schild, das dich darauf hingewiesen hat. Und durch das Schild und durch den Hinweis ist sie bewusst geworden. Und somit bist du schuldig geworden. Gäbe es diesen Hinweis nicht, hätte es dir keiner gesagt, hätte dich keiner erwischt, hättest du keine Strafe zahlen müssen. Aber das galt auch schon damals, als du es nicht wusstest. So ist es auch mit Gottes Willen, dass er dem Volk Israel durch das Gesetz oder dem Rest der ganzen Weltbevölkerung durch seine Schöpfung offenbar macht, nämlich dass es einen Schöpfer gibt und dass dieser Schöpfer geehrt werden möchte. Jeder bekommt eines Tages mit dem Schöpfer zu tun und merkt, dieser Gott soll geehrt werden. Aber ich will es nicht. Ich will das nicht tun. Und somit wird die Kenntnis über Gott, unabhängig davon, ob es ein umfangreich geschriebenes, gepredigtes Gesetz ist oder ob es das Erkennen Gottes aus der Schöpfung ist, wird diese Kenntnis über Gott zur Sünde, weil du es nicht befolgen willst. Nicht das Gesetz, nicht die Erkenntnis über Gottes Willen, nicht Gottes Willen ist das Problem. Das ist das, was Paulus hier so ein bisschen kompliziert ausdrückt. Nicht das Gute wird zum Problem oder wird jetzt zur Sünde, sondern weil du das Gute nicht tun willst, weil du es nicht ausfüllen möchtest und nicht ausfüllen kannst, weil in dir alles widerstrebt. Und deshalb sagt Paulus, das Gesetz ist die Ursache für die Sünde. Die Kenntnis über Gott, die Kenntnis über Gottes Willen ist die Ursache für die Sünde. Wie soll das Problem beseitigt werden? Ich war mal in einer Firma zu Besuch und da habe ich gesehen, da waren in der Halle verschiedene Maschinen und manche Maschinen hatten so eine grüne Lampe, manche haben rot geleuchtet. Und dann sagte mir der Chef, einer seiner Mitarbeiter hätte vorgeschlagen, lass uns doch die Lampen mal ausschalten, das Rote stört immer. So, Handwerker können sich vorstellen, was das bedeutet. Ja? Also die rote Lampe ist ja dafür da, um zu signalisieren, da ist ein Problem, die Maschine läuft nicht, da ist irgendwas verklemmt, da ist irgendwas kaputt, guck mal nach. Und der eine Mitarbeiter meinte, komm, lass uns die Lampe ausmachen. So ungefähr wäre das, wenn Jesus sagen würde, komm, lass das Gesetz wegtun, lass uns nicht mehr über Gottes Willen reden. Lass uns diese roten Lampen ausmachen, die dir zeigen, du lebst in Schuld vor Gott. Komm, lass uns nicht mehr über Sünde reden. Lass uns aufhören, über Gottes Wort zu reden. Lass uns über das Schöne reden. Das wäre fatal, weil damit würde Jesus seinen eigentlichen Auftrag, Gottes Reich zu bauen, aufgeben. Sein Auftrag ist ja nicht einfach nur den Tod wegzunehmen, sondern sein Auftrag ist, durch den Tod ein Hindernis wegzunehmen, damit sein Reich weiter gebaut wird. Also geht er an diese Geschichte anders dran. Er möchte, dass Gottes Willen erfüllt wird. Aber Jesus geht nicht her und verteilt uns allen Power-Rucksäcke mit seiner Kraft, dass wir jetzt imstande sind, Gottes Willen auszufüllen, weil dann würden wir immer noch aus eigenem Antrieb und aus eigener Motivation, vielleicht für unsere eigene Ehre, das tun, was Gott will. Ja? Schau mal, wie demütig ich bin. Schau mal, wie fromm ich bin. Die Leute müssen sehen, wie gut ich Gott diene. Ich bin einer der besten Diener. So wie die Pharisäer das gern gemacht haben. Sie haben sich immer an die Ecke gestellt, nicht in die Ecke. Ja, damit möglichst viele Menschen gesehen haben, wenn sie gebetet haben. Das ist nicht die Art und Weise, wie Jesus das gelöst hat. Jesus hat es so gelöst, dass er selbst sich hingegeben hat. Lass uns in Römer 1, Vers 18 lesen. Da wird nochmal die Notwendigkeit dieser Erlösung deutlich. Römer 1, Vers 18 bis 21. Denn es wird geoffenbart, Gottes Zorn vom Himmel her über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen, welche die Wahrheit durch Ungerechtigkeit aufhalten. Weil das von Gott Erkennbare unter ihnen offenbar ist, da Gott es ihnen offenbar gemacht hat. Denn sein unsichtbares Wesen, nämlich seine ewige Kraft und Gottheit, wird seit Erschaffung der Welt an den Werken durch Nachdenken wahrgenommen, so dass sie keine Entschuldigung haben. Denn obgleich sie Gott erkannten, haben sie ihn doch nicht als Gott geehrt und ihm nicht gedankt, sondern sind in ihren Gedanken in nichtigen Wahn verfallen und ihr unverständiges Herz wurde verfinstert. Also es gibt niemanden, der nicht Sünder wäre und somit irgendwie dem Tod entkommen könnte. Niemand, der von sich aus sich für das Reich Gottes qualifiziert hätte. Also geht Jesus her und räumt von unten auf, bevor er dem Tod an den Kragen geht. Er erfüllt das Gesetz. Er kommt auf diese Erde, um das Gesetz in allen Hinsichten voll und ganz für uns zu erfüllen. Er lebt das Leben für uns, das wir nicht zu leben imstande sind. Das, was wir nicht hinkriegen, das macht Jesus. Und du kannst dir nicht aussuchen, ob du eins von den 600 und Gesetzen ausfüllst und den Rest nicht, oder ob du 599 ausfüllst und eins nicht. Wir lesen, wenn du in einem einzigen Punkt dem Gesetz schuldig bist, dann bist du dem ganzen Gesetz schuldig. Also entweder ganz oder gar nicht. Hopp oder top. Es gibt keine Graustufen hier. Und wenn du nur allein dieses eine Gebot nimmst, du sollst keine anderen Götter haben neben dir, und du hast auch nur ein einziges Mal in deinem Leben gedacht, ich bin was, hast du dieses Gebot übertreten. Und hast für alle Zeiten deines Lebens, hast du das verwirkt. Einmal in deinem Leben einen einzigen Fehler begangen, bedeutet, du bist des Gesetzes schuldig und musst die Konsequenz des Gesetzes tragen. Du hast keine Chance, das Gesetz zu erfüllen. Du willst es auch nicht, weil du willst ja eigener Herr sein. Es sei denn, jemand öffnet dir die Augen und zeigt dir was viel Besseres, dass die Herrschaft unter Gott eine viel bessere Herrschaft ist als die Herrschaft unter sich selbst. Und deshalb kam Jesus, um das ganze Gesetz zu erfüllen und um dich aus dieser Herrschaft des Gesetzes herauszuholen und dich unter seine Herrschaft zu nehmen. Römer 8, Vers 1 bis 11. So gibt es jetzt keine Verdammnis mehr für die, welche in Christus Jesus sind, die nicht mehr gemäß dem Fleisch wandeln, sondern gemäß dem Geist. Denn das Gesetz des Geistes, des Lebens in Christus Jesus, hat mich frei gemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Denn was dem Gesetz unmöglich war, weil es durch das Fleisch kraftlos war, das tat Gott, indem er seinen Sohn sandte in der gleichen Gestalt wie das Fleisch der Sünde, um der Sünde willen und die Sünde im Fleisch verurteilte, damit die vom Gesetz geforderte Gerechtigkeit in uns erfüllt würde, die wir nicht gemäß dem Fleisch wandeln, sondern gemäß dem Geist. Da Vers 10. Wenn aber Christus in euch ist, so ist der Leib zwar tot um der Sünde willen, der Geist aber ist Leben um der Gerechtigkeit willen. Wenn aber der Geist dessen, der Jesus aus den Toten auferweckt hat, in euch wohnt, so wird derselbe, der Christus aus den Toten auferweckt hat, auch eure sterblichen Leiber lebendig machen durch seinen Geist, der in euch wohnt. Mit anderen Worten, den ersten Tod, den körperlichen Tod, den werden wir erfahren. Es sei denn, Jesus kommt und wir sind da noch am Leben. Aber ansonsten sind wir alle dem Verfall der Verweslichkeit unseres Körpers ausgesetzt. Aber den zweiten Tod, der nicht. Jesus hat die Gerechtigkeit, die vom Gesetz gefordert wurde, in uns erfüllt. Denn wer vor Gott treten möchte, der muss perfekt sein. Und weil du das nicht kannst, hat Jesus das für dich erfüllt, damit er dir seine Gerechtigkeit geben kann. Das heißt, Jesus macht dich in Gottes Augen zu einem Gerechten, zu einem gerechtfertigten Menschen, so dass das Gesetz keine Forderung mehr offen hat an dich. Wir haben an einer Stelle gelesen, dass die Schuld in Rechnung gestellt wird. Das Gesetz ist da und hat eine Forderung an dich und stellt eine Rechnung. Und die Rechnung ist offen, die muss bezahlt werden, aber du kannst sie ja nicht bezahlen vor Gott. Diese Rechnung hat Jesus bezahlt für dich. Da ist kein offener Schuldschein mehr. Es ist alles beglichen. In Christus ist alles erfüllt. Das ist das eine. Jesus erfüllt die Gerechtigkeit. Aber was macht er mit deiner Sünde, die du getan hast und die du weiter tust? Du bist ja nicht perfekt. Wir sind ja alle nicht perfekt. Was macht Jesus mit der Sünde? Und das ist der nächste Schritt. Er geht auch der Sünde an den Kragen. Es gibt tatsächlich nur eine einzige Möglichkeit, diese Sünde loszuwerden. Denn einer, der selbst perfekt vor Gott ist, der muss für dich bestraft werden. Jemand muss deine Sünde vor Gott sühnen und somit das Urteil des zweiten Todes auf sich nehmen. Wir sehen hier unten das Gesetz, das ist der Auslöser, die Kenntnis darüber, dass du etwas falsch machst. Die Sünde, das ist die Bestätigung, sozusagen das Urteil, du bist schuldig. Du hast das Gesetz übertreten. Du hast Gottes Willen nicht erfüllt. Die Sünde ist das Zertifikat dafür, dass du gegenüber Gottes Willen schuldig bist. Das ist der Urteilsspruch des Richters. Der Hammer, der gefallen ist. Und der Tod, das ist die Vollstreckung des Urteils. So, was macht Jesus mit dem Urteil? Er zieht das Urteil auf sich selbst. Er zieht es auf sich selbst. Er macht sich selbst zur Sünde für dich und gibt sein Leben hin, sodass die Sünde nicht mehr der Stachel des Todes ist für dich, sodass die Sünde, mit anderen Worten, das Urteil nicht mehr vollstreckt werden muss an dir. Deshalb hat Jesus das auf sich genommen. Er ging ans Kreuz, er opferte sich auf für uns alle hier, damit wir frei ausgehen können. So, die Bibel hat dafür einen wunderbaren Begriff und der nennt sich Gnade. Gnade, aufgrund der du ewig leben darfst. Und dazu lesen wir Römer 5, Vers 15. Bis Vers 21. Aber es verhält sich mit der Gnadengabe nicht wie mit der Übertretung. Denn wenn die Übertretung des einen, wenn durch die Übertretung des einen die vielen gestorben sind, wie viel mehr ist die Gnade Gottes und das Gnadengeschenk durch den einen Menschen Jesus Christus in überströmendem Maß zu den vielen gekommen. Und es verhält sich mit dem Geschenk nicht so wie mit dem, was durch den einen kam, der sündigte. Denn das Urteil führt aus der einen Übertretung zur Verurteilung. Die Gnadengabe aber führt aus vielen Übertretungen zur Rechtfertigung. Denn wenn infolge der Übertretung des einen der Tod zur Herrschaft kam, durch den einen, wie viel mehr werden die, welche den Überfluss der Gnade und das Geschenk der Gerechtigkeit empfangen, im Leben herrschen durch den einen Jesus Christus? Also, wie nun durch die Übertretung des einen die Verurteilung für alle Menschen kam, so kommt auch durch die Gerechtigkeit des einen für alle Menschen die Rechtfertigung, die Leben gibt. Denn gleich wie durch den Ungehorsam des einen Menschen die vielen zu Sündern gemacht worden sind, so werden auch durch den Gehorsam des einen die vielen zu Gerechten gemacht. Das Gesetz aber ist daneben hereingekommen, damit das Maß der Übertretung voll würde. Wo aber das Maß der Sünde voll geworden ist, da ist die Gnade überströmend geworden. Damit wie die Sünde geherrscht hat im Tod, so auch die Gnade herrsche durch Gerechtigkeit, zu ewigem Leben durch Jesus Christus, unseren Herrn. Du standst bis jetzt unter der Herrschaft der Sünde. Du musstest sündigen. Du hattest keine Chance, weil Gottes Willen war ja nicht dein Wille. Aber jetzt hat Jesus für dich das Gesetz erfüllt und hat die Konsequenz deiner Übertretung auf sich genommen, hat das gebüßt und jetzt herrscht die Gnade über dir. Jetzt herrscht die Gerechtigkeit. Du musst nicht mehr sündigen. Du bist nicht mehr versklavt unter der Sünde. Das heißt, du bist frei von dem Zorn Gottes, den du eigentlich verdient hast. Und du bist frei von der Herrschaft der Sünde, die dich immer geknechtet hat. So, jetzt ist das nicht ganz so schön zu sehen hier. Ich hoffe, ihr seht es. Ich habe da das auf der linken Seite durchgestrichen, weil es so hell ist und nicht so gut zu sehen. Also, Jesus hat das Gesetz erfüllt. Der Punkt ist abgehakt. Das Thema Sünde ist abgehakt. Was lesen wir in 1. Korinther 15, Vers 26? Als letzten Feind besiegt Jesus den Tod. Jetzt kommt die Auferstehung ins Spiel. Jesus bleibt nicht tot im Grab, nachdem er sich aufgeopfert hat, sondern er aufersteht, machtvoll. Jesus zeigt, dass er der Herr über Leben und Tod ist. Der Stein vor dem Grab hält ihn nicht auf. Auch die Wächter halten ihn nicht auf. Auch die ganzen Vorsichtsmaßnahmen einer ganzen römischen Macht halten ihn nicht auf. Er ist der Herr über Leben. Und jetzt ist die letzte Bastion geschlagen und der Sieg für sein Königreich errungen. Dem Teufel wurde das letzte Machtinstrument genommen. Der Tod herrscht nicht mehr. All diejenigen, die Jesus vertrauen, sie sind Mitsieger. Sie sind nicht mehr dem ewigen Tod ausgesetzt. Ja, Jesus kann das alles auch. Er kann das Leben geben, weil er ist der Schöpfer des Lebens. Er hat, als die Welt geschaffen wurde, das Leben geschaffen. Er war da voll drin. Er war beteiligt. Wir lesen, alles ist durch ihn geschaffen worden. Und er ist auch der Schöpfer des geistlichen Lebens. Er ist derjenige, der die Macht hat über das Leben. Er ist der Einzige, er als Gott, der aus nichts etwas machen kann, der aus Toten Lebendige machen kann. Er ist es, der sagt, es werde Licht. Er ist es, der sagt, du sollst leben. Und das kann er, weil er die ganzen Voraussetzungen dafür geschaffen hat, damit das Ganze voll wirksam ist. Dass wir nicht irgendwann eines Tages betrogen werden, weil nur die Hälfte gemacht ist. Und Gott sagt, Moment mal, hast du nicht das Kleingedruckte auf der Rückseite gesehen? Das hast du noch alles gar nicht erfüllt. Jesus macht keine halben Sachen. Er macht ganze Sachen. Und er kann das. Er ist der Herr. Jesus sagt zu Martha in Johannes 11, Vers 25 und 26, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und jeder, der lebt und an mich glaubt, wird in Ewigkeit nicht sterben. Glaubst du das? Das war die Frage von Jesus an Martha und ich reiche sie heute mal durch. Glaubst du das? Das kriegst du kognitiv mit wissenschaftlichem Verstand nicht in deinen Kopf. Das ist eine Glaubensangelegenheit. Jetzt, da Jesus auferstanden ist, hat er den Tod besiegt. Den ersten und den zweiten. Und für dich als sein Nachfolger hat er jetzt das ewige Leben parat. Wir haben gelesen, das Verwesliche wird das Unverwesliche anziehen und das Sterbliche wird das Unsterbliche anziehen. Wenn er kommt, wird das so passieren. Wenn du dann noch lebst, wirst du direkt in das Unverwesliche verwandelt werden. Wenn du dann nicht mehr lebst, dann freu dich auch jetzt schon drauf. Du wirst auferstehen und dein Leib, der schon zerfallen ist in der Erde, wird auch unverweslich werden. Du wirst in aller Ewigkeit mit Christus Gemeinschaft haben können. Aber auch jetzt schon hast du das ewige Leben in dir. Als Kind Gottes, als einer, der Jesus glaubt und vertraut, hast du dieses ewige Leben in dir, weil der Sieg über den zweiten Tod, den geistlichen Tod, die ewige Trennung von Gott, den Sieg kannst du heute schon mitfeiern. Der Teufel kann jetzt schon nicht mehr über dich herrschen, indem er dich zur Sünde verpflichtet. Weil du bist nicht mehr unter der Herrschaft der Sünde, unter der Herrschaft dieses Reich der Finsternis, sondern du bist durch Jesus Christus erlöst worden. Du bist aus dem Reich der Finsternis hineinversetzt worden in das Reich der Liebe seines Sohnes, sagt uns der Vater. Du bist auf der Siegerseite. Du wirst nie von Gott getrennt sein müssen. Jesus hat dir die Gegenwart mit Gott, die Gegenwart von Gott, die Gemeinschaft mit Gott für immer gesichert. Du hast ewiges Leben. Kommen wir zum Schluss. Was machst du praktisch daraus? Aus dieser Osterbotschaft, aus dieser Auferstehungsbotschaft. Soll er nicht einfach nur ein kirchliches Fest sein? Gehst hierher, machst einen Haken dran, war ich mal wieder da. Sondern du willst ja auch daraus was für deinen Alltag mitnehmen. Bedenke, du darfst leben. Weil Jesus alles erfüllt hat, damit du leben kannst. Hätte Jesus das nicht alles erfüllt, hätte er nicht einen Sieg nach dem anderen eingefahren und als letztes den Tod, dürftest du gar nicht leben. Müsstest du sterben, auf ewig von Gott getrennt sein. Hättest gar keine Chance. Jetzt darfst du leben. Und darüber kannst du dich wirklich von Herzen freuen. Lebe ein Leben für Gott. Fang damit an und steigere dich immer weiter. Wachse darin. Fazit 1. Lerne Christus immer besser kennen. Folge ihm. Er hat den Willen Gottes für dich erfüllt. Und wenn du aus dem Glauben an ihn lebst, dann sieht Gott in dir einen Gerechten durch Christus. Zweites Fazit. Du musst keine Angst haben, dass Gott irgendwann doch noch dir deine Sünden anlasten wird. Jesus hat sie vollständig bezahlt. Jesus hat dich freigemacht aufgrund seiner Gnade. Und das dritte Fazit: Du wirst ewig leben. Der Tod ist endgültig besiegt. Der kommt nicht durch die Hintertür wieder rein. Ja, dein Leib mag zerfallen. Er mag eines Tages beerdigt werden. Aber dein geistliches Leben, deine Beziehung zu Gott, die wird immer da sein. Du wirst auf ewig mit Gott sein. Und eines Tages wird Gott auch den beerdigten Leib wieder auferstehen lassen und dich in eine ewige Gemeinschaft mit ihm versetzen. Jesus sagt in Johannes 14, Vers 19, weil ich lebe, sollt auch ihr leben. Lebe dein Leben jetzt zu Ehre Christi, deines Retters. Er hat es dir geschenkt. Was auch immer Gott dir zeigt, was du zu seiner Ehre tun kannst, tu es. Es ist nicht vergeblich. Deine Mühen haben tatsächlich Ewigkeitswert. Paulus sagt ganz am Ende, als Schlussfolgerung: Deshalb, meine geliebten Brüder, seid fest, unerschütterlich, nehmt immer zu in dem Werk des Herrn, weil ihr wisst, dass eure Arbeit nicht vergeblich ist in dem Herrn.